Also ich meine, mehr Geld ist immer gut, ne? Also
ja, vermute ich auch. Wobei, wir könnten jetzt eine Riesenliste führen, wo es nicht gesund war, dass Filmemacher zu viel Geld bekommen haben. So, Freunde da draußen, heute mal eine Spezialfolge von Steven Spielberg mit Gast. Unser Gast ist die hervorragende Romina Küpper. Hallo.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein.
Sehr schön.
Danke für die Einladung.
Ja, das wurde ja Zeit. Romina Küpper, für die, die es gerade nicht einordnen können, ist eine, so, jetzt sagst du gleich, ob ich was Falsches sage, für mich eine Schauspielerin, eine Autorin wahrscheinlich auch und auf jeden Fall auch eine Filmemacherin, denn wir haben ja erst kürzlich über deinen Kurzfilm geschwärmt, muss man ja sagen. Also Sandra und ich waren ja kaum zu retten. Wir waren ja all over the place, was das angeht. Und deswegen sind wir beide auch schon eine ganze Weile in Kontakt und da dachte ich, jetzt wird es Zeit, dass wir mal zusammen quatschen und mal gucken, wir reden so ein bisschen von dir, was du so machst, wie deine Erfahrungen so in der Filmwelt sind und dann halt vielleicht auch, wenn du Bock drauf hast, was hat dich motiviert, Filme zu machen, was sind so Filme, bei denen du einfach nicht die Finger davon lassen kannst und was hast du vielleicht kürzlich gesehen, sodass wir auch ein bisschen versuchen, aktuell zu sein. Das ist so unser Angang heute. Wir schauen mal.
Okay, cool.
Gut, also, was Wikipedia uns erzählt, ist, du bist 1992 in Haltern am See geboren.
Das stimmt.
Ja, und du bist du bist eine Schauspielerin. Ich habe irgendwo gelesen, du hast studiert. Was hast du denn studiert?
Also ich habe Theaterwissenschaft, Philosophie und Komparatistik studiert.
Was ist denn Komparatistik?
Komparatistik ist allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Also da vergleicht man zum Beispiel irgendwelche russischen Strömungen mit französischen Strömungen in der Literatur oder es geht auch viel um Intertextualität. Das ist sowas wie, welche anderen Bücher werden in Büchern zitiert. Also bei Umberto Eco zum Beispiel ist das ein großes Thema, keine Ahnung. Das ist sehr nerdy auf jeden Fall. Da geht es einfach viel um, wie übersetzt man zum Beispiel Dostojewski, wer hat das wie übersetzt und so. Also genau.
Okay, ja.
Aber nur, dass du es weißt, so richtig zu Ende gebracht habe ich das nicht.
Ach so. Naja, aber muss man ja manchmal auch nicht. Du weißt ja, die Abbrecher in unserer Welt oder die sich dann auf dem Weg entscheiden, doch was anderes zu machen, aus denen wird ja in der Regel dann auch noch was. Insofern, ja, ich kann jetzt ja nur von dem ableiten, was ich von dir kenne. Das sind ein paar deiner Auftritte. Lange nicht alle. Ich habe mir deine Filmografie angeguckt und da sind ja doch noch Sachen drin, die ich gar nicht kenne. Interessiert mich besonders ein Kurzfilm, der heißt Goldfische mögen kein Gebrüll. Also spricht mich einfach der Titel an, da werden wir nochmal drüber reden. ich habe vor kurzem gesehen, erstmal Triggerwarnung. Das ist ein Kurzfilm von Luise von Fink, der jetzt aktuell, glaube ich, gerade auf Festivals ist, demnächst in Biberach zu sehen sein wird. Für euch da draußen ein bisschen schwierig zu finden, es sei denn, ihr seid mittlerweile auf dem Trip, dass ihr auf Kurzfilmfestivals geht, was ich euch nur ans Herz legen kann, das sollte man durchaus mal machen. Da trefft ihr dann auf die Filmemacher und Macherinnen der Zukunft. Den habe ich gesehen und ich habe mir ein älteres Werk angeguckt, das du mir zur Verfügung gestellt hast, und zwar Baby Bitschka von der Anna-Maria Rosnowska. Das sind zwei Filme, die schon, also habe ich dir gestern ja geschrieben, schon ein bisschen was mit mir gemacht haben. Erstmal Chapeau, deine Schauspielleistung, weißt du ja. Fand ich sehr gut in den Filmen. Sind aber auch keine einfachen Filme. Ist das so ein Ding, was für dich wichtig ist, dass du dir gerne Rollen suchst, die ein bisschen, die vielleicht eine schwierige Situation darstellen? Oder ich meine, du hast auch eine größere Rolle in der sehr erfolgreichen Netflix-Serie Totenfrau gehabt als Dunja. Und auch das ist ja keine einfache Rolle. Ist das so etwas, was dich anzieht?
Ja, ich glaube, ich finde im Schauspiel immer sehr interessant, so emotionale Grenzen zu überschreiten. Also so Sachen, die sozusagen außerhalb meiner Komfortzone liegen und die irgendwie für mich eine Herausforderung birgt. Deswegen sowas wie bei Dunja dann wirklich so mit diesem rumänischen Akzent umgehen zu müssen und irgendwie zu überlegen, wie stelle ich etwa so ein Trauma dar und wie stelle ich das auch so dar, dass da drin ein Kampfgeist zu spüren ist und eben kein Opfer sein. Also ich glaube, ich finde das immer spannend, wenn man, also wenn ich selber gegen so innere Widerstände ankämpfen muss oder auch in Figuren, die eigentlich schwach sind, Stärke zu sehen oder auch eine Stärke zu zeigen. Und genau, ich glaube, ich finde es irgendwie also immer interessant, wenn da was geschrieben steht und ich da noch was gegensetzen kann. Mhm. Also wenn ich so eine Ambivalenz erzeugen kann. Das ist, glaube ich, das, was mich an Figuren reizt, generell, ja. Mhm.
Du bist ja auch jetzt gerade aktuell im Kino zu sehen, in dem neuen Film von Fabian Stumm mit dem Namen Sad ja. Jokes. Eine, ja, können wir sagen, Tragikomödie, sowas in der Art. Fabian Stumm hat eine ganz besondere Art Komik, würde ich mal sagen.
Ja.
Und den Film fand ich auch sehr spannend. Habe mich da natürlich dann gefreut, dich zu sehen. Die Rolle ist doch überschaubar groß.
Ja.
Aber solche kleinen Sachen, also dir geht es dann auch darum, mit wem kann ich was machen? Nicht einfach nur machen, sondern auch mit wem kann ich das machen? Ist das Film ein Thema, das mich interessiert? Und auch wenn es nur eine kleine Rolle ist oder sowas, würdest du dich dann immer dafür nicht hergeben, sondern würdest du dich immer für sowas entscheiden, ja?
Ja, ich glaube, es geht sehr stark um die Handschrift der Filmemachenden. Also bei Fabian ist es auch so, dass wir auch weiter zusammenarbeiten werden an anderen Projekten, auch in größeren Rollen. Und das ist alles schon in Planung. Und ich finde einfach, Fabian ist ein ganz besonderer Filmemacher, der so einen eigenen Zugang zur Welt hat und so eine eigene Handschrift. Dass ich, also das war auch wirklich einer der schönsten Drehtage in meinem Leben, auch wenn das nur so klein war, aber weil er so liebevoll auf seine Figuren schaut und mit so viel Liebe inszeniert und auch dieses Drehbuch, also ich habe das wirklich gelesen und habe das durchgelesen in der Kürze, also wirklich, ich habe das verschlungen und das ist für mich eigentlich immer ein Zeichen, dass ich da auch Teil von sein möchte, dass wenn jemand das schafft, in mich so reinzuziehen und so immersiv zu sein, dann glaube ich einfach stark an das Projekt und das ist bei Fabian einfach ganz extrem der Fall. Also für mich einer der Größen oder die Zukunft des deutschen Films, ehrlich gesagt. Ja.
Also kann ich nur bestätigen, mir hat Sad Jokes sehr gefallen. Es ist ein kleiner deutscher Film und es ist natürlich, dass diese sich durchsetzen in Deutschland, ist halt immer schwer. Der deutsche Film hat halt immer noch so ein bisschen so einen Makel, wenn wir auch über die Jahre andauernd Beweise dafür bekommen, dass sowohl im Serien- als auch im Filmbereich wir richtige Perlen dabei haben und nicht alles immer nur Aluhutschrott ist. Sad Jokes ist was Besonderes. Das ist auf jeden Fall etwas, was seine Crowd finden muss. Denn die Art, tragikomisch hier auf so vielen Ebenen zu erzählen, also nicht nur, dass es hier so ein bisschen um eine zerbrochene Beziehung zwischen zwei Freunden geht, wo die eine, die Sonja, unter Depression leidet und gemeinsam erziehen sie einen kleinen Sohn. Gleich die Anfangsszene, also ich vergesse jetzt mal, am Anfang werden so Witze erzählt. Also die Anfangsszene in der Küche fand ich super. Ja. Also eine starre Kamerahaltung, die im Grunde für uns Außenstehenden nichts Besonderes zeigt. Eine Frau geht in die Küche oder taucht im Haus auf und dann unterhalten die sich beiden und du siehst aber in Fabian drinne, so wie er das schauspielert schon, dass da so eine Notwendigkeit drin ist. Ich muss jetzt gleich was sagen, denn Sonja ist eben aus einer Klinik einfach wieder nach Hause gekommen, obwohl sie da sein sollte, damit sie ihre Depressionen da irgendwie in den Griff bekommt. Und ich fand das eine ganz intensive Szene. Also, und alles, alles, was dann kommt, also die Hand im Automaten ist halt so, dass du dir denkst, was passiert hier gerade?
Ja.
Das Gespräch mit seinem, ich weiß gar nicht, ist das sein Produzent, dem er sagt, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Komödie und der dann so ein bisschen zurückhaltend sagt, ach, ja, eine Komödie, gut. Weil Komödien sind halt schwer. Das ist die Meisterklasse. Ich finde, es ist ein toller kleiner Film. Ich hoffe, dass der den entsprechenden Erfolg haben wird. Vielleicht auch, und das muss man halt immer sagen, klar ist das fürs Kino gemacht, aber eine Auswertung in der Mediathek oder sowas gibt wahrscheinlich dann auch nochmal nach hinten raus so ein bisschen Schwung und hilft dabei, dass eben solche Filme auch weitergemacht werden. Weil wir reden hier über Filme, die in der Regel ein kleines, überschaubares Budget haben, wo halt wahrscheinlich auch immer wieder mal Schauspieler, die sich kennen, die sich mögen, die sich als Freunde bezeichnen würden, zusammenarbeiten, um was auf die Beine zu stellen. Und das bringt uns natürlich zwangsweise jetzt noch mal ganz kurz zu, das ist keine Figur, das ist Verrat, dein Kurzfilm.
Mhm.
den der Sandro und ich schon besprochen haben. Wir verlinken euch das dann nochmal in der Folge 13 Minuten, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und eben die Geschichte, die Friseurin Melanie fährt mit ihrem Sohn Stefan, einem jungen Autoren, zu seiner ersten Lesung seines autobiografischen Büromanns. Wir haben das wirklich ausreichend besprochen. Von dir produziert, von dir geschrieben.
Nee, von mir nicht produziert.
Regie hast du
geführt? Nee.
Ah, okay.
Also produziert hat das, also das ist ein Filmhochschulprojekt. Das hat die Katharina Mumper, Maxine Patsch und Isabella Müller de Paula produziert. Also genau, ich, okay. Genau, und die Filmakademie Baden-Württemberg, genau. Ja. Mhm. Ja.
Besetzt mit Sabine Uhrig, Sebastian Ozendowski, Michu Fries und anderen, aber gerade. Ja. Also die beiden Hauptcharaktere, brillant. Wir haben uns ja, wir haben uns ausgelassen über den Film, wir fanden das super. Aber was wir halt gleich gesagt haben, und das ist etwas, wo ich den dann nochmal nachhaken will, du hast in dem Stück hier eine ganz besondere Art zu drehen. Also das hat, wie sage ich das jetzt, ohne beleidigend zu sein, anderen Gegenübern, es hat kein Mief. Weißt du, was ich meine? Du hast Kameraperspektiven gewählt, du hast ein Color Grading gewählt, du hast Ausstattung gewählt, auch die Klamotten. Also, was die Mutter trägt, ist ja brillant. Wie bist du darauf gekommen? Was hatte ich da? Hast du da irgendwie einen Film im Kopf, wo du sagst, in diese Richtung will ich gehen mit meinem ersten eigenen Stück? Oder kam das, weil du dir vielleicht im Gespräch mit anderen oder wusstest du das im Vorfeld schon alles so?
Also, ich glaube, das ist so eine Mischung, weil, okay, wo fange ich an? Also, erstens finde ich, das hat Christian Petzold mal gesagt, dass es ihm so darum geht, in der Alltäglichkeit was Poetisches zu finden und auch, also, auch Wim Wenders zum Beispiel ist so jemand, also, der immer so eine, der in der quasi in den kleinen Momenten so eine Schönheit finden möchte. Und es hat entweder Petzold oder Wenders, ich bin gerade nicht mehr so sicher, aber beide haben ja sowas, arbeiten ja viel mit so einer Ordnung vom Alltag, also eine sehr eigenen Ordnung. Also bei Christian Petzold sind es ja dann immer so keine Marken, entleerte Räume oder so sehr geordnete Verhältnisse von einem Landhaus oder so wie bei Roter Himmel, keine Ahnung. Also so, und bei Wim Wenders sind es irgendwie, sieht auf einmal München in seinen ganz alten Filmen, sieht München aus wie Amerika oder sowas. Und das finde ich total interessant. Und das hat mich irgendwie total begeistert, zu sagen, ich erzähle eine alltägliche Geschichte, die aber in irgendeiner Form eine poetische Überhöhung hat. Und da geht es auch ganz viel darum, weil mein Film spielt ja im Ruhrgebiet. Und im Ruhrgebiet gibt es ganz, also interessanterweise sind die Städte im Ruhrgebiet ja nicht so wie Städte in Süddeutschland oder so um eine Kirche gebaut, sondern um Industrieanlagen. Mhm. Und diese ganzen Einkaufsstraßen sind so total amerikanisch. Also das Ruhrgebiet ist ganz amerikanisch geografisch gebaut. Und das ist spannend, weil es ja auch so Westdeutschland ist. Und da gibt es so eine ganz krasse Amerika-Sehnsucht. Also sowas wie, keine Ahnung, so Trucker oder Dolly Parton, Country-Musik, Lion Dance. Das ist total krass, auch präsent im Ruhrgebiet. Und ich hatte dann Bock, dass das irgendwie so mit da drin schwingt und mitklingt. Dass die Mutter, also ich hatte viel so Dolly Parton-Referenzen und so. Und gleichzeitig aber auch ja, sowas wie Ich habe meine Mutter umgebracht von Xavier Dolan oder sowas, wo es viel um so auch so diese Farblichkeit geht. Und genau, und das ist eigentlich das haben wir eigentlich zusammen entwickelt. Also Eleonore Carrière, die Kostümbildnerin, hat sich dann halt genau dieses Kostüm überlegt und meinte so, ach, das wäre doch cool, wenn die dann trotzdem noch so weiße Western-Boots anhat, auch im Alltagskostüm. Also so, ne, dass die wie so, und das hat die ja alles, also das hat sie ja mit ihrem Kostümteam, hat sie das Kostüm am Anfang selber gemacht, ne? Also das krasse Western-Kostüm, das alles selber gemacht. Und auch die Fingernägel hat eine Freundin von mir gemacht, die so Nail-Artist ist. Und der habe ich das auch gegeben, so, ich will das so 80s, ich will das so ganz lange Nägel. Und dann hat die das halt so gemacht. Und also.
Super. Es hat auch in dieser kleinen Szene, wo eben die Mutter tanzt, ist ja quasi das Intro.
Ja.
Da ist schon so ein bisschen so ein 80s-Vibe drin auf jeden Fall. Auch mit dem ganzen Lametta da im Hintergrund. Und auch, was ich immer charmant finde, ist halt eben genau wie Sebastian dann da auf der Couch sitzt und quasi zu ihr rüber guckt und man sieht, kann in seinem Gesicht ablesen, ich bin mir nicht sicher, was da gerade passiert.
ja.
Toller Film. Meines Wissens gibt da gerade wieder aktuell etwas, dass du da vielleicht den einen oder anderen Preis nochmal einhamst. Erzähl doch mal.
Ja, also der Film läuft jetzt, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht wie viele, bald haben wir 30 Festivals, also so der ist jetzt, also heute ist das Programm auch online gegangen, der läuft jetzt in Zypern auf dem internationalen Kurzfilmfestival, wo wir uns auch für den europäischen Filmpreis qualifizieren können. Und ansonsten ist der noch sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs. Viele Sachen darf ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist wirklich noch eine ganz lange Reise, die da vor uns, die uns bevorsteht. Und ja, das, und am Freitag ist ja die Shortlist online gegangen für den Deutschen Kurzfilmpreis. Also da bitte drückt mir alle die Daumen, dass ich eine Nominierung bekomme. Ja, das ist natürlich, das war richtig irre, als ich das erfahren habe. Da habe ich interessanterweise gerade mit dem Philipp Schäffer telefoniert, der die Kamera gemacht hat, weil das ist keine Figur, das ist Verrat. Und habe so auf einmal so, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich so, was? Und dann so, oh mein Gott. Also das war, ja. Also am 1. November weiß ich mehr.
Sehr schön. Wir bleiben dann natürlich dran, das weißt du ja. Und lass mich mal einmal zurückschwingen, weil du gerade den Christian Petzolder erwähnt hast, dessen letzter Film Roter Himmel ja auch ein heimlicher Liebling war, auf den besten Listen in Deutschland natürlich zu finden war und auch im Ausland wohl sehr viel Anklang gefunden hat. Und auch der Christian Petzold hat ja eine ganz besondere Art, Filme zu machen, die halt eher sehr unaufgeregt, aber eindringlich ist.
Ja.
Wenn das kann, das auch. Ich habe nicht alle seine Werke gesehen, aber gerade so die früheren Werke, die haben doch auch so eine Dringlichkeit in der Ruhe immer drin, so.
Ja.
Und das finde ich natürlich, das finde ich auch sehr spannend. Wenn du jetzt sagen würdest, oder vielleicht kannst du sagen, vielleicht auch noch nicht, wenn es einen ersten Langfilm geben würde von Romina Küpper.
Ja.
Wo würdest du dich hintreiben? Wenn du die Wahl hättest, ich sag dir jetzt, ich gebe dir 10 Millionen, was würdest du damit machen?
Ich würde, glaube ich, genau das, was ich gerade entwickle. Also ich entwickle ja gerade meinen ersten Langfilm, Hyper Baby. Dann würde ich dieses Geld nehmen und ich würde auf jeden Fall auf Film drehen, weil ich das Gefühl habe, ich habe total Lust auf diese Konzentration. Also ich selber bin auch als Regieperson nicht daran interessiert, 20 Takes zu machen. Ich bin eher so, dass ich viel am Buch arbeite, dann viel probe, viel mit den SchauspielerInnen spreche und dann 2-3 Takes mache und dann bin ich eigentlich damit glücklich, weil ich dann schon vorher weiß, was ich möchte. Und ich glaube, da ist eigentlich dieses auf Film drehen für mich eine total interessante neue Aufgabe. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann würde ich total viel Geld in die Ausstattung stecken, dass jedes kleine Detail so ist, wie ich mir das vorstelle. Ja. Okay. Weil ich glaube, man kann natürlich auch einen kleinen Film, also jetzt auch mein neuer Film, der ist jetzt nicht wahnsinnig big budget. Also das ist auch irgendwie, der spielt in Dortmund, ist eine Philosophiestudentin, die total selbstbezogen in ihrer eigenen Welt lebt und dann aber gleichzeitig eine sehr enge Bindung hat zu ihrem Opa, der ein illegales Altersheim hat. Das fliegt irgendwie auf. Der Opa geht in den Knast, aber das hat er irgendwie auch von langer Hand geplant, weil der, das ist seine Altersvorsorge. Also es ist auch alles so so eine Konfrontation von Low Class und quasi einer Person, die eben auf einmal in diesem intellektuellen Milieu sich bewegt und da eine totale Diskrepanz spürt. Und gleichzeitig gibt's dann noch irgendeine Oma, die in der Tiefkultur liegt, weil der Opa die da hingelegt hat, weil die einen Herzinfarkt hatte und sich dachte, ach, dann bleibt die wenigstens frisch, bis sie abgeholt wird von ihren Angehörigen. Also es gibt auch so sehr groteske, bizarre Momente. Und ich glaube, das Ganze kann man natürlich sehr, das kann man klein drehen, aber das könnte man auch extrem krass aufwendig drehen. Also ich glaube, das ist sehr, so, also ich meine, mehr Geld ist immer gut, ne? Also
ja, vermute ich auch, wobei ist, wir könnten jetzt eine Riesenliste führen, wo es nicht gesund war, dass Filmemacher zu viel Geld bekommen haben. Siehst du dich als Teil der deutschen Filmkultur oder würdest du auch sagen, also es sollte schon so sein, dass die deutsche Filmemacherin international gesehen werden müssen? Es gibt ja die Beispiele, die international für wirklich viel für Aufsehen erregt haben. Also Dark zum Beispiel als Serie auf Netflix war ja weltumspannend ein Hit, trotz der Tatsache, dass das in Deutsch gezeigt wurde. Oder würdest du sagen, nee, lass mal hier bleiben und lass mal gucken, dass dieser Mief, dieses Missverständnis vom deutschen Film, das muss weg, das sollte nicht mehr sein. Wir sehen ja auch, dass die ARD zum Beispiel mit diesem Digetto, dass sie versuchen, ich sag jetzt einfach mal so ein bisschen moderner zu sein, ohne sich anzubiedern, dass sie sich auch mal was trauen, wenn da so Serien sind wie Oderbruch, die eine absolute Nische bedienen und nicht für jedermann sind und sie machen es aber trotzdem. Oder auch die Sachen, die der Kida Koda Ramadan gemacht hat mit der Olivia Retzer. Das sind ja alles ganz spannende Sachen, die da passieren und die ja durchaus eine andere Seite zeigen. Also würdest du eher sagen, ich will mal hier mitmischen und tolle Sachen machen oder sobald ich kann, will ich auch ins Ausland?
Ich glaube, ich bin da so fast so ein bisschen alte Schule, dass ich das Gefühl habe, ich möchte das erzählen, was ich auch erzählen kann. Und das hat natürlich erstmal viel mit auch vielleicht Herkunft oder Identität oder auch feministischen Themen zu tun. Und ich glaube, dass dadurch es schon sein kann, dass diese Filme, die dann vielleicht sehr deutsch anmuten, also auch irgendwie diesen Humor oder diesen Dialekt haben oder so, dann auch eine Strahlkraft haben im Ausland. Also hatte gestern ja noch mit Das ist keine Figur mit dem Cleveland Film Festival ein Interview. Also der lief ja da oder der war da in diesem Film Slam Streams Programm und selbst in den USA waren die halt irgendwie so, dass sie das verstanden haben, worum es da geht bei Das ist keine Figur. Und ich glaube schon, dass ich erstmal, ich sag mal erstmal, ne, weil ich glaube, solche Visionen oder Vorstellungen können sich auch über die Jahre total verändern, jetzt hier was machen möchte und sehr, sehr an diesen oder sehr persönlichen oder autorenfilmerischen Unterfangen arbeiten möchte. Also ja, ich habe da ja auch, ich habe irgendwie schon so meine Sachen im Kopf, die ich machen möchte. Also es gibt ein Projekt, das könnte tatsächlich, also da haben wir uns auch vorgestern wieder zu getroffen, also auch ein Kinoprojekt, ein Langfilm, wo also was tatsächlich international funktionieren könnte. Also wo man sagt, okay, vielleicht besetzen wir das einfach international. Das spielt aber in Berlin zum Beispiel oder so, ne, weil es irgendwie in der Kunstwelt spielt und so. Aber so, auf sowas habe ich halt Lust, dass man das ein bisschen freier denkt. Also dass man sagt, okay, wie kann man internationaler besetzen oder auch einfach wirklich so real machen, dass die Figuren halt dann Französisch die ganze Zeit sprechen miteinander und dann mal Englisch oder ne, also dass das so ist, wie das ist, weil wir sind ja in einer globalisierten Welt und es ist jetzt nicht mehr so, dass Deutschland nur Deutschland ist, aber genau, ich glaube, ich würde erstmal schon hier bleiben und hier mein Ding machen, ne?
Ja, so, du machst ja dein Ding, du hast ja deine Finger in allerhand Projekten. Also ich sagte ja schon, dass man Triggerwarnung aktuell sehen kann, Set Jokes ist aktuell zu sehen. Ein bisschen so das Dilemma des Kurzfilms allgemein ist ja, dass der oftmals gar nicht zur Verfügung steht. Selbst wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, ich entwickle da jetzt gerade ein Fable für, dann merke ich das selber auch, dass Kurzfilme, wenn sie nicht gerade zufällig von einer Mediathek gekauft wurden und da dann für ein Jahr oder zwei oder drei drin liegen, dass sie wirklich, wirklich schwierig zu finden sind. Und das ist natürlich schade, gerade wenn jemand versucht, so ein bisschen die Historie eines Schauspielers oder einer Filmemacherin oder Filmemacher so ein bisschen nachzuvollziehen. Das finde ich sehr, sehr schade. Hast du eine Idee, warum das so ist oder was man tun könnte, um das zu verbessern? Also hat das auch mit Rechten zu tun zum Teil? Oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, weil der Kurzfilm oft noch als Kür, als Fingerübung für angehende FilmemacherInnen gesehen wird. Das ist sozusagen so ein bisschen so eine Liebhaberei. Also es wird nicht so richtig als eigene Kunstform anerkannt. Und ich glaube, dadurch wird es so ein bisschen auf den Abstellgleis gestellt. Also es ist eher so, dass die Leute sagen, das ist jetzt, eine Visitenkarte für eine junge Regieperson und weniger eine eigene Art zu erzählen. Weil ich meine, das ist eigentlich total falsch, weil der Kurzfilm hat eine ganz andere Strahlkraft. Der kann ja im Prinzip, also wenn wir nochmal wieder, dass es keine Figur nehmen, funktioniert der gerade gut, weil der so kurz ist. Weil der nur eine Situation zeigt. Also der alles behandelt quasi das Thema der doppelten Scham. Der Scham seiner eigenen Herkunft gegenüber, aber auch selbst und seiner Familie gegenüber, was man geworden ist. Also dass man dieser Snob geworden ist. Und das würde ja in einem Langfilm ganz anders ausdekliniert werden müssen. Also bedarf anderer erzählerischer Mittel vielleicht gar nicht mal so interessant dann. Also kann man diskutieren, aber so Kurzfilm ist halt eben so knackig und du kannst viel experimenteller sein. Du kannst einfach eine Stimmung zeigen, irgendwie eine Situation oder einfach nur ein Gefühl. Und ich finde, da ist einfach der Kurzfilm, wird einfach da schlecht behandelt und wird eben nicht so ernst genommen. Und ich glaube, deswegen sind die Sachen immer so nicht verfügbar. Ich meine, es gibt Arte Kurzschluss, was mega ist. Das ist ein Kurzfilmmagazin, wo auch immer die Kurzfilme dann in der Arte-Mediathek verfügbar sind. Oder auch Unikato. Das ist mit Markus Kafka, diese Serie, die sich immer ein paar Kurzfilme rausnimmt und dann so thematisch einordnet und die dann auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung stellt. Und Mubi macht das finde ich ganz toll. Ich bin ja, also ich weiß nicht, ob dir Joanna Hogg was sagt, das ist eine englische Regisseurin und die hat mit Tilda Swinton, als sie noch Matilda Swinton hieß, auch ihren, auch einen Kurzfilm als Abschlussfilm gemacht. Und sowas ist halt mega toll, dass das bei Mubi zur Verfügung steht, ne? Also auch Agnès Vardars Kurzfilme oder Radu Judes Kurzfilme. Also Mubi ist da so ein bisschen freier. Also ich kann Mubi sehr empfehlen als Plattform generell, weil das irgendwie künstlerischer ist und man das nicht auf Längen festlegt. Also, ne, so warum da jetzt ein Film ist oder nicht. Jetzt habe ich viel geredet.
Nee, das sollst du ja, dafür bist du ja hier. Und wir haben auch das ein oder andere Mal schon über Mubi geredet. Wir hatten auch schon mal ein Special darüber. Mubi erlaubt ja auch immer wieder mal eine Testphase, dass man sich da umguckt. Das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie sich die Blockbuster holen, sondern eben gerade Filme, von denen man vielleicht mal irgendwo gehört hat. Und die findet man aber dann eben nicht auf einer Standardplattform. Also insofern bin ich ganz bei dir. Mubi lohnt sich. Und ja, ich kenne Joanna Hogue, weil ihre beiden Filme The Souvenir und Souvenir Part 2 haben ja damals auch für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Nicht bei uns, interessanterweise, aber ja, überall sonst auf der Welt. Sie war ja bei Souvenir 2 sogar eine Zeit lang im Gespräch für die Oscars etc. Also insofern, ja, ich verstehe genau, was du sagst. Und deswegen finde ich es ja auch traurig. Also vielleicht wäre nochmal so wie so eine selbstverwaltete Seite, auf der die Filme zur Verfügung stehen. Mhm. Wir beide haben uns ja getroffen, live und in Farbe.
Yes.
Bei den Wendland Shorts.
Ja, das war cool.
Wo du auch mit deinem Film im Rennen warst, genau, hat dir gefallen, ja?
Ja, Wendland war mega. Also das ist auch ein super schöner Ort und man kommt da richtig runter bei diesem ein Ding der Möglichkeiten. Also wir waren da ja untergebracht und das war eigentlich eher wie Urlaub. Also ich war da ja mit Kati, also der Producerin Katharina Mumper. Ja, das war richtig cool. Also auch mit den anderen FilmemacherInnen da in den Austausch zu kommen und irgendwie auf diesem Hof zu sein. Fand ich richtig toll. Und auch das Publikum im Wendland ist ja sehr interessant, weil die ja auch total politisch sind. Das ist ja eine super politisierte Ecke.
Ja. Wem sagst du das? Das ist ja mein Nährboden.
Genau, da bin deswegen.
Ich ja, ja, also ein tolles Festival, kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht, also ich werde sicherlich nächstes Jahr wieder dabei sein und vielleicht ergibt sich da was. Du bist ja mit deinem Film ins Rennen gegangen. Mhm. Wie ist es ausgegangen für dich?
Wir haben den Publikumspreis gewonnen.
Also, wollte ich doch, dass du das erzählst. Ja, kannst du doch erzählen. Ist doch was Feines. Publikumspreis ist doch gerade nochmal besonders, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Die Leute haben auch gut reagiert auf deinen Film.
Ja, die haben auch viel gelacht und dann waren sie ganz still. Das ist immer gut. Also wenn die am Anfang sich freuen und das lustig finden und dann so...
Ja. Du leihst deine Stimme ja aber auch jetzt ganz aktuell bald einem neuen Projekt.
Tatsächlich, und das ist jetzt schon online.
Das ist hervorragend, weil wir ja gerne bewerben, was die Leute sich dann holen können. Jetzt gehen wir ein bisschen in mein Nerd-Territorium. Ich bin ja ein Riesenfan von Hörspielen.
Ja.
Also eigentlich laufen den ganzen Tag Hörspiele. Nicht nur, weil wir das gerne hören. Und das sind dann so klassische Hörspiele, die ich schon seit 30, 40 Jahren kenne. So die ganz alten Drei-Fragezeichen-Geschichten. Aber auch Professor Dr. Augustus von Dusen kann ich jedem nur ans Herz legen. Ganz großartige Geschichten, die ja einfach laufen wie so weißes Rauschen. Und dann ab und zu freue ich mich halt, wenn ich da eine Zeile rezitiere. Ich bin also ein Riesenfan von Hörspielen und du bist Teil von einem neuen Hörspiel mit dem Namen Kalkar 81. Erzähl doch mal, was da das Thema ist.
Also Kalkar kennt man wahrscheinlich erstmal nicht, wenn man das jetzt so hört, aber das ist eine Stadt am Niederrhein, wo tatsächlich so die deutsche Anti-Atom-Bewegung sich irgendwie gegründet hat, um den Bauer Maaßen. Also das war eigentlich ursprünglich ein eher konservativer Bauer, der auch so ein bisschen dafür verantwortlich war, dass sich dann so die Grünen gegründet haben. Da sollte halt ein Atomkraftwerk gebaut werden in den 80ern oder späten 70ern war das, glaube ich, jetzt, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und der wurde Schnelle Brüter genannt. Und da, der sollte ans Netz gehen, ohne dass sozusagen, also obwohl ganz viele Sicherheitsauflagen überhaupt nicht eingehalten wurden. Und da spielt quasi unsere Hörspielserie mit richtig geiler Musik. Also der Regisseur Benjamin Quabeck, der hat da ein großes Fable, also einen großen Fable für geile Mucke. Also da kommt Duff vor, The Cure und Fehlfarben und sowas. Das ist richtig nice. Genau, und es ist halt, also ich spiele halt spreche die Eva, die Hauptfigur, die zurückkommt nach Kalkar aus Bonn und sich dieser Bewegung anschließt. Und ihr Vater ist eben einer der Bauingenieure, die dieses Werk mitgebaut haben. Und dann geht es eigentlich um so einen Familienkonflikt. Also Albrecht Schuch, der spricht meinen Bruder, der bei der Polizei ist und sich quasi in die gegenteilige Richtung entwickelt hat. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen, die ARD-Audiothek sagt immer, eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Ja. Also genau, und es geht um Familie und warum wird man aktivistisch, warum wird man ausgestoßen, wie kann Gemeinschaft dazu führen, dass wir uns mobilisieren. Also eigentlich auch sehr heutiges Thema. Also ich finde, es ist sehr spannend, das mal so auf unsere heutige Situation umzumünzen, ob wir da auch mal so mobil sein könnten wie damals. Also die haben da echt alle gezeltet, die sind da richtig radikal auf die Barrikaden gegangen und haben sich alle zusammengeschlossen, egal welcher Gesinnung nach. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Toll geschrieben auch, das Beispiel. Das geht auch sehr lange, sind 8 Folgen. Ja. Und,
ja, aber die Laufzeit ist überschaubar mit so 26 Minuten in der Regel, 26, 27 Minuten.
Oh, genau.
Und ich finde, dann sind also 8 Folgen, wenn du das jetzt hochnimmst, dann sind es quasi nicht ganz 4 Stunden. Das finde ich für so ein Thema schon ganz gut. Und wie du schon gesagt hast, die Macht spricht mit. Albrecht Schuch habe ich ja mal als die Macht betitelt, weil er mich einfach bei Im Westen nichts Neues so weggehauen hat. Hat mich also sehr mitgenommen. Wir hören auch Peter Lohmeier, den ein oder anderen. Also es gibt ein paar Stimmen dabei, die werden Leute kennen. Es gibt auch ein paar, die sagen mir selber nichts. Aber alleine schon, wie lange die Liste derer ist, die hier mitsprechen, spricht schon dafür, dass es halt eben wirklich ein Ensemblestück dann auch sein wird. Ich bin ganz gespannt. Es ist seit heute online. Alle Folgen, da bin ich ja ein Riesenfan von. Alles immer rausplauzen. Und ich werde mir das dann später auf jeden Fall ergeben. Witzig finde ich, wenn ihr auf die Seite vom WDR geht, dann ist das tatsächlich so eine Aufmachung, ihr könnt euch die Charaktere angucken, den historischen Kontext. Es gibt eine extra Seite für die Musik und das finde ich ganz spannend. Bei den Charakteren wird dann nochmal kurz erzählt, was ist deine Rolle, wer bist du? Auch die anderen werden so erklärt. Also die geben sich hier richtig, richtig Mühe, das ganze Ding so aufzuziehen, wie als wäre es, wie es ja sein soll, Kino für die Ohren. Ne?
Ist es auch. Also der Benjamin, der hat ja auch der hat zum Beispiel Nichts bereuen gemacht mit Daniel Brühl. Und er ist ja auch ein fantastischer Kinoregisseur und der ist auch irgendwie einfach, also der schafft das auch. Also wir haben ja so lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel so eine Kirchensituation, dann ist das Mikro immer so im Kreis rumgegangen. Also als wäre man wirklich im Raum zum Beispiel. Und das ist, du hörst auch so, dass so manche Sachen sind näher, manche sind weiter weg. Also das ist auch genau so gedacht und es macht unfassbar viel Spaß. Also wie gesagt, wir haben gerade schon mal ein bisschen reingehört in die erste Folge und ich war dann ganz aufgeregt, weil es echt, ist echt cool. Bin gespannt, was du sagst dann, Mo.
Also, ich bin jetzt schon im Grunde ein Fan. Das Thema, da ich aus dem Wendland komme, ist das natürlich so, das ist ein Thema, das im Wendland eine große Rolle spielt. Wir haben in Gorleben eben einen Platz, der als Endlager sehr, sehr lange angedacht war, wo es immer wieder Konflikte gab und auf die Straße gehen und sich dafür stark zu machen, ist in unserer DNA da unten. Das war also ein ganz normales Teil, dass man das so auch schon als junges Kind quasi mitgemacht hat. Insofern, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde, die Sprecherriege spricht mich an. Ich werde es dir auf jeden Fall, ich werde es dich wissen lassen, wie es mir gefallen hat. Apropos gefallen hat.
Ja.
Hast du in letzter Zeit einen Film gesehen, bei dem du sagst, Mann, hat der mich weggehauen?
Ja, wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich über Long Legs und Love Lies Bleeding sprechen. Mhm.
Und sind das zwei Filme, die du jetzt A gesehen hast und B, wo du sagen würdest, da ist schon was passiert, oder?
Ja, also vor allen Dingen bei Love Lies Bleeding, aber das ist auch einfach, weil ich bin halt, ich finde Kristen Stewart einfach.
Bist du ein Fangirl?
Ja, schon, ja. Mhm. Das ist echt hart. Also ich finde es super geil. Ich finde den Film super, weil der ist eigentlich gar nicht so besonders, aber irgendwie diese Perspektive auf weibliche, also auf queere Sexualität und dieser Umgang miteinander, ich fand das super cool, dass das in so einer genreartigen, also eigentlich eher wie man das von David Lynch kennt oder so, das hat manchmal auch so ein bisschen Wild at Heart Vibes gehabt, finde ich, und so. Also, und auch ein bisschen Manta Manta, also oder irgendwie so ein bisschen, oder auch Arnold Schwarzenegger, also da sind ja so lustige, eigentlich eher männliche Klischees, die dann so feministisch annektiert wurden. Und das fand ich irgendwie super. Und ich finde diese Sexszenen super. Und ich glaube, deswegen bin ich einfach Fan davon, weil ich das einfach mega cool finde, endlich mal so eine Art von queerem Kino sehen zu dürfen, wo da einfach mit so einer Selbstverständlichkeit diese gleichgeschlechtliche Sexualität erzählt wird. Und das ist einfach, da bin ich einfach von begeistert. Also das finde ich einfach super, dass ich das auch mal sehen darf.
Ja.
Nicht immer nur Frauen und Männer, sondern auch mal hier, also das ist einfach cool, weißt du, das ist so für mich einfach als Person, ich muss jetzt nicht über mich sprechen und meine Sexualität, aber kann man jetzt schon ein bisschen raushören, dass mich das interessiert. Auf jeden Fall, finde ich das einfach toll und dass das eben so rotzig ist und so, das finde ich gut.
Genau, also das ist auch etwas, was mir so gefallen hat, der ist rotzig, der ist hervorragend gedreht, auch das Color Grading hier und Musik und so, das funktioniert. Auch die, also was ich besonders gut fand, weil du es gerade angesprochen hast, eben die lesbische Beziehung, bei der man sagen kann, die steht hier im Vordergrund, würde ich nicht mal unbedingt sagen, sondern einfach, es ist einfach eine Beziehung, die ist halt zufällig lesbisch und es wird nicht irgendwie, hier kommt nicht der dicke Pinsel oder sowas, sondern in diesen beiden Charakteren haben wir zwei, die durch ihre Erscheinung schon mal irgendwie dich anziehen. Also die Rolle, die Kirsten Stewart spielt, wirkt so ein bisschen verloren und so ein bisschen trashig, ja, und genau, dirty. Und wir verstehen dann auch warum, weil sie halt eben aus dieser Crime-Family kommt, in der sie nicht drin sein will. Und dann haben wir halt eben mit Katie O'Brien jemanden, die auch, und das finde ich so super, komplett konträr zu allem, was du sonst gesehen hast. Sie ist eine Bodybuilderin, sie steht halt drauf, ihre Muskeln zu stählen. Sie möchte auch an Competitions teilnehmen und also und Kram, und die beiden fallen dann quasi in dieser Welt übereinander her, und was dann abgeht, ist halt geil. Wenn die Leute jetzt da draußen denken, das ist halt eine queere Liebesgeschichte und deswegen sagen sie, na, das ist nicht so mein Ding, habe ich nicht so, und lasst euch davon nicht abschrecken, ist das ein Crime-Thriller. Eigentlich ist das ein schmutziger Thriller, der in New Mexico spielt. Die beiden lernen sich kennen, die geraten aneinander. Wie gesagt, Lou ist Teil einer Crime-Family und will das eigentlich nicht und arbeitet mehr oder weniger mit dem FBI zusammen, die alle ans Messer zu liefern. Und dann lernt sie halt eben Daisy kennen. Und Daisy und Lou, weil Lou halt so ein Draht hat, die arbeitet in einem Gym, kriegt dann Steroide, und die spielen auch noch eine Riesenrolle in diesem Ding, weil die Steroide eben dazu führen, dass sie zu fast trans-ähnlichen Halluzinationen kommt. Und das Finale ist halt einfach auch brillant. Und ich habe so gefeiert, Ed Harris in dieser Rolle zu sehen. Mhm. Ich liebe diesen Mann. Ich finde, es ist einer der besten Schauspieler, weil er gibt jeder Rolle irgendwas Besonderes. Und hier mit der Frise, die er hier hat, ja, ich habe das so gefeiert, dass der so dämlich aussieht und so gefährlich zugleich. Dass der, weißt du?
Ja, das ist krass. Ich finde, ja, verstehe ich. Ich finde den ehrlich gesagt, mich hat er total, ich fand den so drüber. Ich glaube, das ist dann so ein Kultding. Also ich meine, das ist auch okay. Ich meine, der Film ist auch komplett drüber und der hat auch so komplette Campy-Vibes. Also der ist ja total, ich musste irgendwie auch an Showgirls denken, von Paul Verhoeven auf eine. Also manchmal hat er auch so, auch wie die Figuren so sprechen, ist es so schon auch super künstlich auf eine Art. Und da passte der natürlich auch super rein. Ich fand den ehrlich gesagt, also ich kannte den auch gar nicht so richtig. Ich habe nur immer gehört, alle so, wow, wow, wow. Ja, ich habe da eine Bildungslücke. Wer ist dieser Mann?
Also da hast du tatsächlich eine Bildungslücke, aber der kann man ja abhelfen. Also es gibt ein paar Filme, in denen er tatsächlich brillant ist. Ich habe mich rein verliebt in ihn 1993. Da gab es eine Stephen King-Verfilmung mit dem Namen Needful Things. Okay. Und da gibt es diverse Schnittfassungen von. Es gibt auch eine 3-Stunden-Fassung von, weil das fürs Fernsehen gemacht wurde, im Ursprung mal und sowas. Und da habe ich ihn zuerst kennengelernt tatsächlich. Er spielt in Blockbustern mit. Also der war auch in Snowpiercer, er war in Top Gun. Er war eine der maßgeblichen Rollen in der Serie Westworld.
Krass, ich habe das, glaube ich, Top Gun kenne ich, aber ich bin da, glaube ich, so ein bisschen raus. Also weil, wenn, kenne ich natürlich die ganzen Martin Scorsese-Sachen oder Coppola und so, also auch die so ein bisschen wieder mehr in so eine Arthouse-Richtung gehen, aber so diese, ja, ich bin da auf jeden Fall amerikanisches Kino in gewisser Weise ein bisschen, nicht so, kenne ich einfach nicht so sowas.
Sehr interessant. Er hat nämlich einmal in dem Film Pollock, Jackson Pollock gespielt, und das ist ein toller Film.
Das ist ja auch mein, interessiert mich.
Ja. Das ist eher pur, wie er diese Rolle spielt. Jackson Pollock als Künstler, auch ein spannender Charakter. Das wird dir bestimmt gefallen.
Das glaube ich auch. Das ist auch spannend, weil der dann ja auch sich so verändern muss und so. Das bin ich drin. Das gucke ich mir an.
Da habe ich dich. Ja. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu Love Lies Bleeding. Ist ein Film, der jetzt, über den viele Leute reden werden in der nächsten Zeit. Der läuft jetzt aktuell im Kino. Ist auf jeden Fall ein Film, der nicht versucht, jetzt irgendeiner Wokeness oder sowas zu entsprechen, sondern der verpackt einen Thriller in einer Umgebung, die von Anfang an zusammenpasst. Jetzt habe ich schon gehört, einige sind mit dem Ende unzufrieden, weil das eben so drüber ist.
Ach komm, die sollen sich mal nicht so anstellen.
Ja, also wenn ihr euch von diesem Ende und Steven, mein Freund Steven, du brauchst hier nicht getriggert sein, das ist nicht so ein Ende. Ne? Normalerweise ist Steven dann so, dann guckt er den Film erst recht. Wenn alle sagen, das Ende ist scheiße, dann guckt er den Film. So ein Ende ist das hier nicht. Es gibt so eine Abschlussszene im Grunde, die komplett drüber ist. Die geht eher so auch in diesem Bereich des Halluzigen. Was erleben wir da? Was ist hier gerade real und was nicht? Es ist ein wirklich guter Thriller mit tollen Schauspielern und der hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also für mich einer, der wahrscheinlich sogar auch noch dieses Jahr auf die Bestenliste bei mir kommt. Wir machen am Ende des Jahres immer so eine Bestenliste und ich glaube, Kristen Stewart ist super. Dave Franco spielt noch mit Jenna Malone, sehe ich auch immer gerne. Also insofern von mir eine ganz klare Empfehlung.
Ja, und irgendwie, ich dachte auch gerade nochmal das Ende. Also irgendwie ist das ja auch alles so ein bisschen, psychoanalytisch, ne, dass dann diese große Frau irgendwie die Vaterfigur ablöst und also man muss ja gar nicht so tief reingehen, aber das ist ja auch so ein bisschen so, keine Ahnung, so psychische Verhältnisse, Projektion ad absurdum geführt. Und ja, also nochmal eine Szene, die ich auch sehr krass finde, ist eben in dem Diner. Also auch der Umgang mit der, mit dem Mann von ihrer Schwester, von Lou's Schwester.
Ja, Bess.
Genau. Und das finde ich ist irgendwie auch krass, weil da so häusliche Gewalt gezeigt wird und auch eben wie so dieser Mann diese ganzen Sachen so dreht, dass die so, dass er so im Recht ist. Also das finde ich auch krass und ja, also da und auch diese gewaltige, also dass da drei Frauen sitzen und dieser Mann, der aggressiv wird, weil er nicht richtig mit dem Besteck umgehen kann. Das fand ich auch sehr bezeichnend.
Ja, ist es auch.
Genau,
auch
was ich daran halt cool finde, ist zu sehen, dass natürlich die Figur von Kirsten, also Lou, das so durch ihre Art, wie sie das betrachtet, dekonstruiert. Also sonst sieht man das immer nur so, ja, die Frau bleibt bei dem Mann, aber in dem Fall ist es halt so, dass ihr Blick auf die Situation zeigt, das muss nicht so sein. Und das finde ich irgendwie nochmal echt anders. Oder das finde ich ist auch eher so ein queerer Blick oder auch ein feministischer Blick auf die Situation. Und genau, das finde ich cool. Und ich finde es gut, dass das halt in so einem eigentlich so eher Mainstream-artigen Thriller passiert.
Mhm. Ja, geht mir genauso. Was hat denn Longlegs mit dir gemacht?
Nee, also ja, ich finde Longlegs echt schwierig, weil ich finde, der hat mich verarscht, dieser Film.
Ah, das ist ja interessant. Also wir haben da ja aber auch schon in unserem Podcast geredet und das ist ja ein Film, der einen mega Hype hatte. Und
aber warum?
Hype ist nicht immer gut.
Genau, das ist ja interessant. Ja.
Genau. Natürlich ist der Hype in der Regel oder in diesem Fall halt eben durch die doch sehr kluge Art des Marketing entstanden, die Art, wie die Trailer zusammengeschnitten sind. Ein Hauptcharakter, von dem wir wissen, dass er von Nicolas Cage gespielt wird, der kaum gezeigt wird. Ja, er hat einen Hype bekommen und Hype ist nicht immer gesund für einen Film. Ich mochte den trotzdem. Also mir hat der schon gefallen.
Ja, ich weiß, was das für mich ist. Ja, für mich ist das eine Fanfiction von echt guten Thrillern.
Okay, okay.
Für mich ist das wie so eine, also weil der, ne, man denkt auch ans Schweigen der Lämmer. Man hat so ein bisschen so diese 70er Jahre Texas Chain Massacre, whatever Vibes. Also man hat so verschiedene Assoziationsketten. Und irgendwie, finde ich, führt der Film zu nichts. Also der hat mich total gefesselt, weil ich immer dachte, die irgendwie geil, wie mit diesem Format Film umgegangen wird, ne, dass dann auch irgendwie so auf, der Film fängt ja, glaube ich, an auf so 16 Millimeter oder sowas, also in diesen Rückblenden, also der spielt ja auch mit dem Format total und diese Figur von Nicolas Cage, also Longlegs, ist ja auch so ein bisschen so wie die Figur bei Das Schweigen der Lämmer, der Frauen, der Mörder, der diese Frauen so skalpiert und so. Mhm. Also es hat ja schon so ein bisschen so diesen Vibe und ich habe so das Gefühl, dass dieser Film für Leute gemacht ist, die nur so einen Style gut finden. Also sorry, jetzt will ich dich nicht angreifen, Mo, weil du fandst ihn ja gut. Ich finde den Film, der ist so oberflächlich, weil der sieht super geil aus. Die Hauptfigur, die Hauptdarstellerin finde ich mega. Ich mag die total. Ich finde auch irgendwie natürlich Nicolas Cage ist halt so iconic. Also ne, das ist ja auch eine Besetzung, wo man sagt, okay, jetzt ist he's back, so, ne, der kommt ja irgendwo. Also und der Look ist auch super stylisch. Dann diese eigene Schrift, die da erfunden wurde, also auch wie das aussieht, diese Farben, dieses Rot und so, das spricht mich alles total an. Gleichzeitig ist der Film total unlogisch, führt zu nichts und ich finde den, der ist nur stylisch. Das ist so ein richtiger, wie soll ich das sagen? Das ist so ein TikTok-Film. Der ist richtig inhaltslos. Also deswegen funktioniert der auch auf Instagram oder TikTok, diese kleinen Reels, weil der einfach nur einen Look hat und irgendwie so, aber eigentlich passt gar nichts zusammen. Und dann habe ich an den Regisseur gedacht, das ist ja auch sein Vater ist ja dieser Hitchcock-Schauspieler. Und was hat er vorher für Filme gemacht? Also auch nichts, was in diese Richtung ging. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt nicht, das ist nicht aus einem Guss. Das ist nicht wie bei David Lynch, wo man das Gefühl hat, da geht's irgendwie um Paralyse, um Träume, um Hollywood, um Fantasien und um Begehren und ums Unbewusste, sondern das ist wie so, das ist so zusammengeschustert. Und nur im Look aus einem Guss.
Also ich verstehe alles, was du sagst. Ich kann da auch nicht mal was gegen sagen, tatsächlich. Also mir ist schon klar, dass der Film irgendwie nicht wirklich den Inhalt vom ersten Akt irgendwie weiter ausbaut.
Nee.
Warum heißt der Typ Longlegs? Der hat gar nicht lange Beine, könnte man jetzt auch noch sagen.
Er hat kurze Beine.
Und dann ist er irgendwie, was ist er, ein satanischer Spielzeughersteller? Fragezeichen. Es gibt, und am Ende ist alles offen.
Ja, und diese komischen Puppen dann, ey, also ja. Sorry, das ist echt, das ist, ja, kommt dann, es werden immer neue Sachen, ja, aufgemacht und irgendwie, nee, also ein bisschen Dramaturgie finde ich dann doch auch ganz cool, muss ich sagen.
Ich verstehe das alles, ich fand es trotzdem gut. Ich fand es insofern gut, als dass ich die Machart mochte ich gerne, die Art der Kameraführung, auch der Wechsel zwischen den Formaten fand, ja, ich super. Nicolas Cage ist sowieso ziemlich weit oben in meiner Welt, also in unserer Welt generell. Da wird auch noch ein Special kommen, das wir schon seit 2 Jahren anpreisen eigentlich.
Lustig.
Es ist halt einer, ja, der Filme, die durch das Marketing vielleicht etwas aufgebaut haben, wo die Leute, also das liest man ja auch oft, ich habe was anderes erwartet, das habe ich nicht bekommen. Ich kann dir sagen, ja, der Film...
Der kann nur enttäuschen.
Ja, ich kann dir aber, also aus meiner Erfahrung sagen, ich habe den jetzt 2-mal gesehen. Ich mochte den beim 2. Mal lieber, weil ich wusste, was kommt. Und da konnte ich dieses Slow Burn mehr genießen. Aber ja, ich verstehe auch, wenn man sagt, am Ende zerfällt das und zerfasert. Und ich verstehe auch, wenn du sagst, im Grunde, ja, ist der so ein Mirror von allem, was er sein könnte.
Ja, der ist nicht unique. Ja. Also ich finde wirklich, dass der so nicht so eine eigene, ich finde, der hat eben nichts Immersives. Also weil ich bin sowieso ja auch nicht so ein großer Horror, also interessanterweise gibt's ja gerade extrem viel Horror-Genre-mäßig. Ja. Ja. Bin ich jetzt nicht so, ich bin halt sehr empfindlich. Also ich war irgendwie in Verbrannte Erde mit Fabian Stumm bei der Premiere und ich habe so, das ist, Thomas Aslan macht ja eigentlich sehr ruhige Filme. Ich meine, ich saß da so und ich habe den gepackt, da ist so ein LKW, also die sind so in so ein Van gerast, also so, und ich halte das gar nicht aus. Ich bin super schreckhaft, okay. Ich zitter und bibber. Und interessanterweise hat Longlegs mich kalt gelassen. Das ist ja wohl irre, oder? Bei so Filmen, die so krass Spannung aufbauen und wirklich dann auf einmal passiert sowas Krasses, da bin ich super so affiziert und erschrecke mich total krass so. Aber bei Longlegs saß ich nur so da, ja. Also ich meine, am Anfang gibt es so einen Schuss, der hat mich auch sehr erschrocken, aber... Genau, also ich bin auch einfach generell nicht so eine, ich habe einfach Angst, wenn ich aus so Horrorfilmen gehe, dann kann ich nicht mehr über die Straße laufen. Also dann bin ich irgendwie so in diesem Film gefangen.
Ist vor allem spannend, dass du sagst, dass du das also konfrontativ sagst, dass diese Szene, wenn zwei Autos aufeinander knallen, hat dir schon gelangt. Dann solltest du von diversen Horrorfilmen, die momentan aktuell sind oder in den letzten 2 Jahre kommen, so wirklich ganz, ganz dringend die Finger lassen.
Ich weiß.
Ist deutlich schlimmer zu. Aber auch danke für den Tipp von Verbrannte Erde. Da werde ich mal sehen, ob ich mir den anschaue. Nicht wegen diesem Crash, der dich sondern weil das ganz interessant ist.
Er ist spannend,
ich gerade das erste Mal davon höre.
Toll.
Ja, also ich hatte bei Longlegs tatsächlich so ein bisschen Lynch-Vibes. Ich verfolge den David Lynch ja auch schon etwas länger. Und ja, weißt du, wenn du damals das erste Mal Lost Highway gesehen hast, da war das ähnlich. Ja. Da wusste überhaupt keiner, was er sieht. Das war ja aber auch so gewollt. Ich unterstelle Longlegs so ein bisschen, dass die auch ein bisschen was wollen in diese Richtung, ohne nachzuahmen. Ich verstehe alles, was du sagst. Ich hatte einfach mehr Spaß damit und das ist auch total fein. Du glaubst nicht, wie oft wir hier aneinander geraten, weil einer tatsächlich sagt, die letzte Star Wars-Serie war gut.
Ja, aber ich muss da noch was zu sagen. Aber ich finde zum Beispiel bei David Lynch, ne, also ich bin ja wirklich, also meine erste krasse Erfahrung mit Film ist ja Mulholland Drive.
Mhm. Okay.
Meine beste Freundin hat eine große Schwester gehabt und die war da schon 18 und die hatte den Film auf dem Computer oder die hatte eine DVD. Und dann haben wir den mit 12 am Wochenende immer geguckt. Also ich habe Mulholland Drive als 12-Jährige, also ich habe den, glaube ich, bestimmt 30 Mal geguckt, diesen Film. Und da muss ich einfach sagen, das ist für mich was ganz anderes, weil der Film, der ist so gestört gut. Also der hat so... Der spielt so sehr mit diesem Wunsch, nach Hollywood zu gehen, eine Doppelgängerin zu haben. Und der hat so viel von so einem magischen Unbewussten. Das ist wirklich magisch. Und ich finde, bei Longlegs sind das nur Zitate von so einer Idee. Mhm. Und bei Mulholland Drive, das ist magisch, wenn da dieser Clark Kent Regisseur sitzt und dieses Mädchen so singt. Da, 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 da keine Ahnung, das ist halt für mich ganz anders. Also das ist auch so, ich finde das wirklich crazy magisch, diese Dekonstruktion von Hollywood und diesem Traum, Schauspielerin zu werden und auf einmal irgendwelche Männer in Mülltonnen zu sehen hinter irgendwelchen Diners und so. Das ist irgendwie, also entweder weil ich da kleiner war oder ich so, das für mich so eine einschlägige Erfahrung war, David Lynch, aber für mich hat das irgendwie eine andere Tragkraft, weil es so eigen ist. Mhm. Und Longlegs ist eher so ein bisschen Schweigen der Lämmer, ein bisschen David Lynch, ein bisschen auch so, ja, so Texas Chainsaw Massacre-Vibes, ein bisschen hat so, das ist so, das grabt sich alles so, aber es ist nicht so unique, habe ich das Gefühl.
Mhm. Ja, du, also zum Ende unseres Podcasts über den großen Meister zu reden, dessen Film Mulholland Drive ja 2016 mal zum besten Film des 21. Jahrhunderts gewählt wurde.
Absolut
verständlich, total nachvollziehbar. Ja. Du hast eine Hausaufgabe, ja, indem du dir ein bisschen anguckst, was Ed Harris so gemacht hat. Vielleicht entdeckst du da die Liebe. Ich finde das übrigens sehr spannend, dass du dem amerikanischen Kino da eher so ein bisschen verhalten gegenüberstehst. Also das werden wir sicherlich nochmal bei einer anderen Gelegenheit zusammen besprechen, wenn du deine Hausaufgabe nachgekommen bist.
Wenn ich meine Hausaufgabe gemacht habe. Ja, genau. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, weil ich komme ja nicht aus so einer Filmfamilie oder sowas. Und was es bei mir halt dann gab, war halt die Bibliothek, Arte und eben diese große Schwester. Das waren so von Deborah. Das waren so die Zugänge zur Welt, der Kinowelt. Und ich bin halt total auf Penelope Cruz abgefahren früher. Uha. Und halt hab dann halt viel von der geguckt. Also ich habe mich da so durchgehangelt oder habe auch mal irgendwann nachts Funny Games geguckt, aus Versehen auf Arte, war dann so, wow, was ist das? Und dadurch bin ich eher so in so spanischem, also Pedro Almodóvar oder Haneke, also eher so in diesem europäischen Arthouse-Ding gelandet und habe mir dann Cachet ausgeliehen und so Sachen. Also war dann irgendwie so ein bisschen in diesem Ding. Ja, so, genau. Ich glaube, daher kam das. Und okay, ich habe aus die California gesuchtet, als kalte Engel, 10 Dinge, die ich an dir hasse, Clueless, aber das sind, ja, genau, das waren dann eher so diese, eher so Teenager-Filme.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du schon so Scorsese dir das angesehen hast, weil das für dich so in den Bereich von Art-Kino geht. Das finde ich auch sehr spannend. Ich habe seine Filme auch alle gesehen, selbst die zum Ende hin nicht mehr so Bombe ankamen. Wie steht's mit Coppola? Hast du da eine Beziehung zu?
Ja, also ich habe natürlich Der Pate gesehen und Apocalypse Now. Also das ist so ein kranker Film. Ich meine, ich denke immer an Marlon Brando, der irgendwie seinen Text überhaupt nicht konnte und so. Also weil irgendwie habe ich mich mit Marlon Brando mal viel beschäftigt, einfach auch als Schauspielvorlage, weil der ja als einer der ersten so dieses naturalistische Spiel hatte. Bei diesem Under the Waterfront von Elias Kazan hat der so eine Szene, wo der so mit so einem Handschuh spielt. Und das habe ich mir auch 100-mal angeguckt, einfach für mich als Schauspielerin, dass ich so geguckt habe, wie spielt er eigentlich, wie macht er so Sachen. Und dann finde ich natürlich lustig, wie der da so sitzt bei Apocalypse Now und dann nur noch so, also irgendwie nur noch so diesen Text aufsagt und dieses total, diese crazy Szene, wo Martin Sheen dann so mit diesem Spiegel da spielt und das aber eigentlich eine Probeaufnahme war und so. Also das ist ja sowas von abgefahren. Mhm. Also das ist einfach nur Loco und das finde ich halt irgendwie geil. Ich stehe da drauf. Ich mag das immer, wenn Filme, und deswegen mag ich auch solche Figuren zu spielen. Ich finde das immer geil, wenn Filme so wild sind. Also ich finde es so crazy Figuren haben, die so total Outlaws, die verrückte Sachen machen, die irgendwie on drugs sich durch die Welt, also Drogenfilme liebe ich irgendwie sowieso auch. Ich finde es immer interessant, so Outlaw-Filme, also generell. Oder Vagabond von Agnès Varda zum Beispiel mit Sandrine Bonnaire. Solche Filme finde ich Hammer. Jetzt bin ich voll abgeschweift.
Ja, du gibst mir ja auch ein paar Hausaufgaben auf. Also insofern
ist
ein Geben und Nehmen. Wir kommen zum Ende, Romina.
Ja.
Mir bleibt nichts zu sagen als viel Erfolg mit allem, was du machst. Ich drücke dir auf jeden Fall für alles, was du machst, die Daumen. Ich werde dir später sagen, was ich von Kalka 81 halte und wie spannend ich das finde.
Sehr gut.
Und da bleibt mir noch dir zu sagen oder dir den Raum zu geben, wenn du uns gerne noch sagen willst, wo findet man dich, was sind die aktuellen Themen, was kommt vielleicht ein Sneak Preview, wenn wir da nicht schon drüber geredet haben, würde ich dir das letzte Wort geben.
Ja, also ihr könnt super gerne ab dem 16.10., das ist keine Figur, das ist Verrat, euch anschauen in der ARD-Mediathek. Also das Mo, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Der Film ist in der ARD-Mediathek ab dem 16.10. zur Verfügung und bekommt auch einen kleinen Beitrag im Unikato-Magazin vom MDR, eben mit Markus Kafka. Und ansonsten drehe ich auf jeden Fall bald ein paar Sachen. Das bleibt spannend, da darf ich nicht drüber reden, aber ihr werdet mich auf jeden Fall dann bald wiedersehen.
Ja, gut. Ich hoffe, du hattest Spaß. Du kannst jederzeit gerne wiederkommen. Und
ja, das war cool.
Dann quasseln wir wieder. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und auf bald.
Ich dir auch. Bis bald.